Ja, ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Und das Thema ist ja heute innerer Frieden trotz stürmischer Zeiten. Ist ja die Frage, ist das überhaupt möglich? Ich habe einen Bruder, den ich sehr schätze. Er kommt aus meiner ehemaligen Heimatgemeinde. Und er war vor ein paar Jahren war er in Israel mit seiner Frau zusammen. Und sie waren dort an der Klagemauer, haben das alles besichtigt. Und auf einmal ging der Alarm los. Und sie haben sich erschreckt natürlich, sie wussten nicht, was ist jetzt los. Sie haben dann gefragt, was bedeutet das, dieser Alarm? Und der neben ihm sagte, ja, jetzt kann es sein, dass hier gleich eine Rakete einschlägt. Und das war natürlich ein Schock für die beiden und vor allem die Frau, die hat es sehr mitgenommen, die war dann panisch und sie wussten jetzt nicht, was machen wir? Und sie haben dann nur einen Ausweg gehabt, wir müssen jetzt genau das tun, was eigentlich die Einheimischen machen. Wir halten uns an die Einheimischen, die waren relativ ruhig. Und die haben eine Sache gemacht, sie sind in eine sogenannte Schutzvorrichtung gegangen. Das soll es wohl mehrere geben davon. Und sie sind dann einfach mit denen in diese Bunker gegangen. Und obwohl dann die Angst immer noch nicht weg war, man wusste ja nicht, was passiert jetzt genau, hatten sie Schutz. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, wir kennen das auch als Christen, dass wir hier, die wir hier in dieser Welt leben, und in dieser Welt gibt es nun mal Stürme. Da fliegen manchmal so bildlich gesprochen auch die Raketen über unser Haupt. Wir haben Bedrängnisse, wir haben Ängste, wir haben Sorgen, wir haben Nöte. Und oft ist es ja so, dass du diese Umstände von außen nicht ändern kannst. Dann ist die Frage, gibt es trotz dieser Umstände inneren Frieden? Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen aus Psalm 27. Da wollen wir 6 Verse betrachten. Und ich denke, das ist ja dieses Wunderbare auch an der Heiligen Schrift. Als der Herr Jesus auferstanden war und er geht dann mit seinen, oder da laufen ja die 2 Emmaus-Jünger und er geht dann mit diesen Emmaus-Jüngern und erst erkennen sie ihn nicht und dann fängt er später an, ihnen die Schriften zu öffnen. Von Mose über die Propheten. Und das ist etwas Wunderbares, was in meinem Glaubensleben auch nochmal so ein Riesengewinn war, dass wir aus dem Alten Testament bereits den Herrn Jesus sehen. Und wenn wir heute Psalm 27 betrachten, dann wird uns niemand anders begegnen als der Herr Jesus selbst. Und in ihm werden wir sehen, werden wir diesen Frieden haben. Innerer Friede trotz stürmischer Zeiten. Und ich möchte mal den ersten Vers von Psalm 27 lesen. Da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Das heißt, die Bibel hier in diesem Vers, sie sagt eigentlich, Stürme sind normal, Bedrängnis ist normal, aber sie sagt dann, vor wem sollte ich mich eigentlich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Die Antwort ist impliziert, vor niemanden. Das heißt, du brauchst dich vor niemanden fürchten, du brauchst keine Angst haben, wenn gewisse Dinge in deinem Leben stimmen. Und die wollen wir uns jetzt angucken. Du brauchst keine Furcht haben. Das Erste, was er hier sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Herr ist das Licht. Hier haben wir schon die erste Schattenbildlichkeit. Die Bibelleser unter uns, die wissen, wer ist das Licht im Neuen Testament? Es ist der Herr Jesus, das ist klar. Und wir lesen in der Schrift, der Herr Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir lesen in Johannes 1, das Licht ist in die Finsternis gekommen. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Und ich brauche euch jetzt nicht fragen, Finsternis, für was steht die Finsternis? Es steht für Ängste, für Sorgen, für Finsternismächte. Finsternis ist ja, eine ekelhafte Sache. Ich weiß noch, als ich so 6, 7 Jahre alt war, da war ich mit meinen Kindergartenkumpanen, da sind wir in ein Hochhaus gegangen und dann sind wir unten in den Keller gegangen. Und dann haben wir eine Mutprobe gemacht. Wir haben gesagt, wir machen jetzt das Licht aus und dann werden wir durch den Keller gehen. Ich weiß noch heute, als das Licht ausgegangen ist, was für Ängste ich gehabt habe. Da war auf einmal alles bedrohlich, du konntest nichts mehr sehen. Die Fahrräder, die da waren oder die Lampen, die hatten Schatten geworfen. Und diese Schatten haben einen Angst gemacht. Finsternis ist was Ekliges. Sobald das Licht wieder angegangen war, da war die Angst weg, total. Da waren die Dinge, die mir Angst gemacht haben, überhaupt gar kein Problem mehr. Und so ist es mit dem Licht. Wenn das Licht in dein Leben kommt, und hier wissen wir, der Herr Jesus ist das Licht. Wenn das Licht in dein Leben kommt, in mein Leben kommt, dann fangen wir an, die Dinge, die uns eigentlich Angst machen, die wir noch gar nicht richtig einordnen können, wir können sie auf einmal deuten, wir können sie verstehen. Und das, denke ich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir gewisse Dinge auch hier in dieser Finsternis, und wir leben in der Finsternis, die Bibel sagt ganz klar, die Welt ist gefallen, sie ist Finsternis, dass wir gewisse Dinge vom Licht her verstehen und das befreit. Als ich mein Studium in der Theologie angefangen habe, da musste ich auch Hebräisch lernen. Und als ich das erste Mal so Hebräisch-Text vor mir hatte, da hatte ich gar nichts verstanden. Das war für mich Hieroglyphen. Je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, je mehr ich gelernt habe, je mehr Licht ist draufgefallen und auf einmal war das gar nicht mehr so fremd. Das heißt, Licht ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir auch unsere Bedrängnis, die wir in unserem Leben haben, besser einordnen können. Wisst ihr, wenn so die Stürme über dein Leben gehen, und ich denke, die hat jeder auf seine Art und Weise, die Welt hat es, Entschuldigung, das dumme Geschwätz, ich sage, oh, das ist dann halt Karma. Wenn du das Karma ist schlecht und was weiß ich, aber durch das Licht wirst du gewisse Dinge viel besser einordnen. Was ist unser Licht heute? Wir lesen uns 2. Petrus 1,19. Denke ich, für uns ganz, ganz wichtig, diese Stelle, da sagt 2. Petrus 1,19, und so halten wir uns nun fest an dem völligen, gewissen, prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht. Das heißt, wenn du heute Licht brauchst, dann brauchst du in erster Linie den Herrn Jesus und als zweites, und das ist nicht zu trennen vom Herrn Jesus, du brauchst das Wort Gottes, denn das ist unser Licht heute in dieser dunklen Zeit. Und er sagt hier, das Licht brauchst du so lange, das Wort hier, als Leuchte, bis der Herr Jesus wiederkommt. Wisst ihr, wenn ich mit der Gläubigen so spreche und sie mir dann sagen, ja, ich folge ja Jesus nach, ich habe eine Beziehung zu ihm, aber mit seinem Wort habe ich es nicht so. Das ist absolut Quatsch. Du und ich, und wisst ihr, das ist das Problem heute, dass die Bibel aus den Gemeinden immer mehr weggedrängt wird. Du hast kein Licht, du wirst nicht überleben, wenn wir das Wort Gottes wegnehmen. Du wirst kein Licht haben. Das ist so wichtig und ich habe das so in meinem Leben vor 16 Jahren auch erfahren dürfen. Ich habe so ziemlich alles durchgemacht. In der Finsternis wirklich gelebt, im Okkultismus und all das. Wenn das Licht kommt, dann kannst du auf einmal die Dinge einordnen. Natürlich nicht am Anfang gleich alles, aber du merkst so langsam, es wird Licht. Ich habe einen Bruder, der kommt eigentlich aus der gleichen Schiene wie ich so, auch mit Droge und Alkohol und Okkultismus. Und er hat mir das auch am Wochenende nochmal gesagt. Er war so suchend in der Finsternis, der ist irre gegangen. Aber als er zum Wort Gottes kam, dann haben die Dinge so langsam, wie Puzzleteile, sagt er, so langsam einen Sinn ergeben. Und das ist, denke ich, für uns ganz, ganz wichtig, auch in dieser Zeit heute, dass wir einfach das Wort Gottes, ihm vertraue als Licht und Leuchte, dass wir auch diesen inneren Friede, gewisse Dinge einordnen können. Ich denke, es ist immer gut, wenn du eine Krankheit hast, da macht es dir Angst. Wenn der Arzt dir sagt, die Diagnose, und er kann dir sagen, das tun wir jetzt, dann ist es befreiend. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Es erklärt uns sehr, sehr viel in unseren Bedrängnissen. Also Licht ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass man dieses Licht habe. Das Zweite, was er hier in unserem Vers sagt, wenn wir wieder zurückgehen, der Psalm 27, er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wenn man so in dieser Welt lebt und du hast Anfechtungen, du siehst es jetzt aus dem Wort Gottes, was da passiert, dann ist ja die natürliche Reaktion, du möchtest daraus gerettet werden. Du brauchst einen Anker, du brauchst Hilfe. Und er sagt hier, der Herr ist mein Heil. Im Hebräischen, Yasha, das kommt von Jehoshua, Jesus ist der griechische Name, macht es nicht nach. Aber wenn ich es jetzt ganz frei übersetzen würde, würde ich sagen, der Herr ist mein Licht und mein Jesus. Wisst ihr, wenn die Dinge geklärt sind in deinem Leben, dass der Herr Jesus dein Heil ist, dein Retter, in der Sekunde, in der du dich bekehrt hast, passieren so unglaubliche Dinge, die habe ich am Anfang gar nicht verstanden. Die Bibel sagt in Galater 1,4 und auch in Kolosser 1,13, dass du, sobald du wiedergeboren bist, aus der Finsternis, aus dem Finsternisbereich hinausgerettet bist. Das heißt, du bist ein Himmelsbürger, das haben wir natürlich nicht gespürt, aber jetzt haben sich gewisse Dinge geändert. Laut Bibel hat diese Finsternis überhaupt keinen Angriffspunkt mehr für dich. Das ist was Wunderbares, der Herr Jesus ist unser Heil. Und es gibt in keinem anderen Namen das Heil. Wisst ihr, das müssen wir auch heute den Menschen sagen. Heute gibt es ja auch keine Wahrheit mehr. Und selbst bei uns Christen, wir haben jetzt einen Prediger gehabt am letzten Sonntag, der sagte, die Esoterik ist in den christlichen Kreisen so, wird immer größer, dass alles im Mischmasch ist. Wisst ihr, dann hast du keinen Retter mehr. Das wäre wirklich ganz wichtig, finde ich, auch in meinem Leben habe ich das wirklich begriffen, der Herr Jesus allein. Sein Licht, seine Rettung befreit uns aus der Finsternis. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich jetzt noch fürchten? Die Bibel sagt eigentlich von niemand. Sie sagt, der Herr, und das ist das Dritte hier, er ist meine Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Der Herr Jesus ist unsere Lebenskraft. Und ich denke, jeder, der wiedergeboren ist, das ist ein Fakt, er hat das Wasser des Lebens umsonst bekommen, der Heilige Geist, und das ist unsere Kraft. Wisst ihr, das ist ganz wichtig. Ich mache jetzt mittlerweile keinen Sport mehr. Ich habe gemerkt, ich habe mir bei der letzten Endzeitkonferenz für die Jugend mein Bein hier gebrochen. Von dem her wurde ich erstmal auf die Ersatzbank gestellt. Aber früher, als ich noch jung war und gesund war, hatte ich mal, naja, das war ein 5-Kilometer-Lauf. Ja, und den habe ich dann, bin ich gelaufen und nach der Hälfte habe ich schlapp gemacht. Konnte nicht mehr. Ist traurig, ja, aber. Wisst ihr, die Lebenskraft in diesem Lauf ist mir ausgegangen. Was machst du nun? Ich habe mir dann einfach an die nächste Wasserstelle gesetzt, habe Pause gemacht, habe Wasser getrunken und habe gewartet, bis es wieder weitergeht. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Wisst ihr, wir haben so viele Einflüsse auch von außen, diese Bedrängnisse. Du kannst nicht immer Vollgas geben. Ich habe das gemerkt. Und ich glaube, dass der Herr Jesus mich da rausgenommen hat, indem er gesagt hat, jetzt mach mal Pause. Sondern es ist manchmal an der Zeit, auch wenn du Bedrängnisse hast, Herausforderungen, dass du einfach mal Ruhe gibst und zur Quelle des Lebens gehst. Er gibt dir die Lebenskraft. Ich denke, gerade in unserer hektischen Zeit ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir auch wieder mal Ruhe finden. Lebenskraft tanken. Diese Lebenskraft, wenn man da guckt, man kann es auch übersetzen mit Festung. Also dieses Wort hat auch Bedeutung von Festung oder Burg oder Schutzwehr. Und hier sind wir wieder bei diesem Bild aus Israel, der Bunker. Wisst ihr, wenn du Anfechtungen hast, dann brauchst du den Herrn Jesus, du brauchst das Licht, um die Dinge einzuordnen und dann brauchst du den Bunker. Du gehst zu ihm. Und ich bin irgendwie auch, wenn ich das sagen darf, für diese Zeit, wo ich jetzt flach gelegen bin, sehr dankbar, weil dort hast du Kraft tanken können. Und auch wenn man Dinge vielleicht nicht versteht, warum du jetzt gerade Bedrängnis hast, wenn du rauskommst aus dieser Bedrängnis, dann ist es meistens oder ist eigentlich immer besser. Du bist gekräftigt, du hast einen neuen Blick auf diese Dinge. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch diese Lebenskraft, diese Burg aufsuchen in unserer Bedrängnis. Jetzt ist einfach die Frage, an diesem Vers allein, Bedrängnis, die Frage, ist er dein? Hast du das Licht? Ist er deine Burg? Ist er deine Lebenskraft? Ist er dein Retter? Wenn diese Dinge geregelt sind, dann sagt die Bibel, brauchst du keine Angst mehr haben. Die Frage, ist es so? Gewisse Dinge, sagt die Bibel, die fühlen wir ja einfach nicht. Wisst ihr, wie meine Freundin Israel, die Angst war ja immer noch da. Die Sorge, was ist, wenn es jetzt kracht? Was ist, wenn es jetzt zu Ende geht? Aber objektiv, die Bunker dort sind so gut, da hat nichts reinschlagen können. Ganz wichtig, wisst ihr, als die Jünger so im Boot saßen mit den Wellen über unser Kopf, ich denke, die haben auch was anderes gefühlt als Ruhe. Als das Passahlamm geschlachtet wurde und der Würgeengel ist dann durch Ägypten gegangen, ich glaube nicht, dass jeder in diesem bestrichenen Haus die Tür pfoschte, dass da jeder ganz ruhig war. Sondern ich denke, da waren auch Leute dabei, die hatten Unruhe. Aber objektiv gesehen war Friede. Das ist das Erste. In Jesus Christus, durch sein Licht, in seiner Lebenskraft können wir Ruhe finden. Wenn wir jetzt in Vers 2 gehen, vor was braucht man eigentlich diesen Friede, diesen innere Friede? Und da sagt der David in Vers 2, und das ist jetzt die Tatsache, denke ich, auch die wir kennen, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Also die Bibel geht davon aus, du kannst einen wunderbaren Schutzraum haben, da bist du vollständig sicher, aber unter Umständen sind die äußeren Bedingungen schrecklich. Warum? Hier sagt er, weil Menschen, und hier sind Menschen gemeint, über dein Haupt gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne ja mich, kann mich da nicht ausnehmen, aber Menschen sind manchmal schwierig und manchmal gehen Menschen eben über dein Haupt. Es sind oft zwischenmenschliche Dinge, die unseren Frieden rauben. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Ehe, auch in der Gemeinde ist das so manchmal. Ich habe das erlebt. Je mehr ich in den Dienst gekommen bin, auch im Reich Gottes, ich habe ja immer gedacht früher, ja, so unter Christen ist alles wunderbar, rosarot. Je mehr ich im Dienst bin und dann auch in die Öffentlichkeit ein bisschen gegangen bin, auf einmal bekomme ich E-Mails von Menschen, die kenne ich gar nicht. Und die sind nicht mit allem einverstanden, was ich sage. Das ist ja in Ordnung. Aber die sind zum Teil auch so böse, dass sie einen verunglimpfen, dass sie, wisst ihr, mir ist das ist in Ordnung für mich, aber wenn jetzt jemand anders gestrickt ist, dann macht er sich über diese Dinge Sorgen und Nöte. Und ich sehe viel in der Gemeinde, auch wo zwischenmenschliche Dinge einfach sind, wo die Gläubigen enttäuscht sind, sie können nicht mehr schlafen, sie haben keine Freude mehr. Das passiert einfach in zwischenmenschlichen Bereichen. Er sagt, das ist aber normal. Er sagt, wenn diese Dinge in deinem Leben geschehen, deine Feinde müssen früher oder später straucheln. Aber jetzt geht er weiter in Vers 3. Er sagt, also diese Menschen, das ist normal, aber er sagt jetzt, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, also ein Heer ist ja schon mehr als einzelne Menschen, so fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin auch ich dabei getrost. Er sagt hier, wenn sich Krieg, wenn sich Heere gegen mich erheben. Und ein Heer ist die Gesamtheit der Truppen eines Staates. Habe ich in Wikipedia geguckt. Also es ist eine Heeresmacht, die auf dich zukommt. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Menschen alleine können dir das Leben schwer machen. Aber wenn sich so eine Heeresmacht gegen dich erhebt, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Weißt du, wenn du morgens schon aufstehst, irgendwas ist nicht in Ordnung, am Tag, so am Vormittag bekommst du dann einen Anruf, der lässt deine Welt zusammenbrechen, dann gehst du heim, dann sind auf einmal die Lieben, die eigentlich für dich sein sollen, sind auf einmal auch noch gegen dich. Weißt du, du denkst auf einmal, was ist los? Hat sich jetzt die ganze Welt gegen mich verschworen? Weißt du, es gibt so Tage, es gibt so Perioden, wo du durchgehst. Und dann fragst du dich natürlich, was ist los? Wenn sie gegen dich lügen, lästern, Enttäuschungen. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, und das ist jetzt wieder das Licht, das du hast, wenn du deine Bibel liest. Diese Kämpfe, die wir haben, diese Heeresmächte, die Bibel sagt uns ganz nüchtern, Epheser 6, wir kämpfen nicht in erster Linie gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Finsternismächte. Ich denke, der Teufel benutzt oft Menschen auch, um sie gegen uns zu stellen, das ist keine Frage. Aber dahinter steht letztendlich immer diese Finsternismacht, Das Satan und seine Dämonen. Die Bibel sagt ganz klar, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, Entschuldigung, sind da die Gläubigen ausgenommen? Nee, gerade die geht er ja oft an. Wisst ihr, das ist ja das Schlimme. Du fragst dich als Gläubige, ich bin in gläubige Kreise aufgewachsen, in dem Sinne, wo sie gesagt haben, wenn du zu Christus gehörst, dir geht es immer gut. Ist alles immer wunderbar. Wenn der erste Angriff kommt, dann fragst du, ist bei mir was nicht normal? Stimmt da was nicht? Oder sagt die Bibel unter Umständen was ganz anderes? Sie sagt, Kampf ist normal. Wissen wir jetzt hier einfach mal wieder ganz nüchtern, die Bibel sagt, Finsternis, diese Welt ist Finsternis. Also ich bin kein Kind von Traurigkeit. Aber diese Welt ist schlimmer als Sodom und Gomorra. Das ist ein, wissen wir, wir leben im absoluten Pfuhl. Wir leben in Dierdorf, ich glaube 30, 40 Kilometer, wenn überhaupt so weit. Du musst nur den Fernseher anmachen. In Limburg hat jetzt einer, das ist ja tagtäglich passieren so Dinge, seine Frau angefahren und hat sie danach totgeschlagen mit der Axt. Das ist ja so schrecklich. Wisst ihr, was die Leute nebenbei machen? Sie nehmen das auf Handy. Wisst ihr, meine Frau hört es. Ich kann damit gut umgehen. Meine Frau treibt es seit Tagen um. Sie hat dadurch Bedrängnisse. Man merkt es richtig. Wisst ihr, aber das ist hier in diesem Bereich normal. Meine kleine Tochter ist jetzt in der 5. Klasse. Jetzt waren die Gideons in der Schule und haben Bibeln verteilt. Als ich meine Tochter abgeholt habe, da war sie total geschockt. Sie sagte, weißt du, was die mit den Bibeln machen? Sie haben sie in den Dreckeimer geschmissen. Sie haben sie zerrissen und auf den Schulhof geschmissen. Wisst ihr, diese Welt ist nicht normal. Ich war früher Musikliebhaber, bevor ich mich bekehrt habe. Ich habe Platte gesammelt, tausenderweise. Und ich war ein Fan, ein bisschen so von den 50er, 60er Jahren. Ist nichts Gutes, müssen wir gar nicht diskutieren. Ist auch viel Rock und so, brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn ich heute auf den Schulhof gehe und meine Tochter abhole oder meinen Sohn, und dann sind die Jugendlichen mit ihren kleinen Boxen, das sind so kleine Dinger, da fliegen dir die Ohren ab, was aus denen kleine Dinger kommt. Was die für Musik hören, gewaltverherrlichend, sexistisch, Wörter, die kannst du nicht in den Mund nehmen. Und ich sage es nochmal, ich bin kein Kind von Traurigkeit. Da hat sich was geändert in diesen Jahren. Es ist unglaublich, diese Gewaltverherrlichung in der Musik, ist alles normal heute. Wisst ihr, heute kriegt man sogar eine Auszeichnung, wenn du solche Texte antisemitisch und alles so propagierst. Also du merkst hier, du bist hier immer feindes Land, es ist einfach nicht normal. Und jetzt sagt die Bibel hier auch, der David, der hat es ja miterlebt, er sagt zum Beispiel auch, das fängt ja nicht nur draußen, ist das, die Welt, die böse Welt. Sondern du kannst auch Anfechtungen haben. Er sagt hier in Vers 10 von Psalm 27, er sagt, wenn auch meine Mutter oder mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Der Jesus sagt einmal, in dieser Welt kannst du Bedrängnisse haben von außen, aber selbst die Lieben von innen werde dich unter Umständen wegen deines Glaubens, weil du mit dem Herrn Jesus gehst, verlästern, verlassen. Also auch hier hast du Bedrängnis. Aber auch hier sagt er wieder, der Herr nimmt mich auf. Wisst ihr, wenn man das so sieht, die eigene Familie draußen, die eigene Familie, wer ist unsere Familie? Die Gemeinde Gottes, auch da ist manchmal Herausforderungen. Du könntest ja verzweifeln, du könntest ja Angst bekommen bei sowas. Und wenn ihr die Geschichte kennt aus 2. Könige, wo der Elisa ist, wo sich der, ich glaube der König von Aram ist es, wo sich gegen Israel erhebt, wo auf einmal diese ganzen Heere dort sind und die Bewohner kriegen Angst. Das ist normal. Sie denken, jetzt knallt es gleich. Wer kann uns da noch helfen? Wer kann uns in dieser gottlosen Welt noch helfen? Und die wird immer gottloser. Aber dann ist dieser Elisa, und er ist ein geistlicher Mann, er sagt, du brauchst überhaupt keine Angst haben. Er betet, und dann werden die Augen geöffnet, und er sieht die Heere Gottes, die hinter ihnen stehen. Wisst ihr, so ist es. Wenn der Herr Jesus, es gibt den Spruch, ich und Gott ist immer ein Mann mehr. Wenn du Gott hast, wenn du das Licht der Herr Jesus hast, dann bist du immer ein Mann mehr als die Feinde. Ich denke, das darf uns so ganz, ganz große Trost geben. Und wenn man das jetzt einfach so nüchtern bisher betrachtet habe, durch das Licht, die Welt da draußen, Sodom und Gomorra, und ich sehe aber, dass der Herr Jesus mein Licht ist, dann frage ich dich mal und frage ich mich, müssen wir da noch enttäuscht sein? Müssen wir da noch Ängste haben? Wisst ihr, wenn ich die Dinge einordnen kann so langsam, oftmals ist ja die Angst und die Bedrängnis da und ich kann es nicht einordnen, aber wenn ich die Dinge einordnen kann, muss ich da noch enttäuscht sein von dieser Welt? Muss ich enttäuscht sein von dieser Welt? Wisst ihr, auch die Gläubigen, sie treiben sich um und fragen sich, warum ist die Welt so böse, warum ist die Welt so böse? Sie ist böse, weil sie gefallen ist. Wisst ihr, da hilft auch keine Greta und auch kein Friday for Future mehr. Die Bibel sagt, es ist das Ende der Zeit, es kommt der Ende, ich kann das einordnen, dann habe ich Friede. Ich brauche mich über die Welt nicht ärgern, ich brauche mich über die Menschen in der Welt nicht ärgern, ich muss auch nicht enttäuscht sein, wenn sie mir Böses tun, weil ich weiß aus der Schrift, es gibt mir Licht, jeder nicht wiedergeborene ist ein Kind des Teufels. Die können nicht anders. Es gibt mir Friede und es gibt mir auch ein gewisses Mitleid mit den Leuten, mit dieser Welt. Wisst ihr, ich brauche auch von der Gläubigen nicht mehr enttäuscht sein. Weil die Bibel sagt ganz klar, Paulus sagt, wenn du im Fleisch wandelst, dann bringst du die Früchte des Fleisches raus. Wenn du im Geist wandelst, dann bist du ein geistlicher Mensch. Wisst ihr, ich kenne mein Herz, ich kann auch im Fleisch wandeln. Und deswegen habe ich Mitleid oder Mitgefühl auch mit den Geschwistern, die manchmal nicht im Geist wandeln und mir vielleicht Böses tun. Ich muss nicht enttäuscht sein und ich muss auch von mir nicht enttäuscht sein. Wisst ihr, wie oft bin ich von mir enttäuscht und mache mir Bedrängnisse über mich selbst? Die Bibel sagt ganz klar, keiner ist perfekt, bis er beim Herrn Jesus ist. Das ist der Kampf, ich tue das Gute und tue es doch nicht. Wisst ihr, wenn du das so einfach so nüchtern siehst, dann Geschwister, auch wenn das knallt da draußen, eins ist völlig fehl am Platz, die Strauße-Methode. Dass man einfach den Kopf in den Sand steckt und sagt, es ist alles so böse, es gibt ja doch keine Hoffnung. Sondern in ihm ist wunderbare Hoffnung. So, die zwei Fronten sind geklärt. Also einmal, kämpfe bis zum Ende, hier auf dieser Welt, vollkommen normal, Sodom und Gomorra. Aber in Christus habe ich Licht, er ist mein Heil, er ist meine Lebenskraft. Und der Rest jetzt ist nicht mehr viel. Wollen wir gucken, was machte David jetzt praktisch? Wirklich ganz praktisch, damit er nicht versandet, sondern Friede findet. Und dann gehen wir in den Vers 4 von Psalm 27. Und der David sagt, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten. Hier stopp. Der David, trotz dieser Kämpfe, es geht alles der Bach runter, was er tut, ist jetzt, eines erbitte ich vom Herrn. Eines der unterschätztesten Mittel, um aus der Bedrängnis rauszukommen, ist das Gebet. Aber es ist die Waffe, die uns Friede bringt. David sagt ja, eines erbitte ich vom Herrn. Der Jesus hat gesagt, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer sucht, der findet. Wo gehst du hin, wenn du Anfechtungen hast? Wo gehst du hin, wenn du Bedrängnis hast? Ich kenne mich. Ich mache oft alles andere, aber gehe nicht als erstes ins Gebet. Aber ich lerne, also es wird schon besser. Aber wisst ihr, es ist doch normal. Wenn ich Not sehe, dann mache ich es nicht wie die heutigen Leute und nimm es mit Handy auf und fahre dann weiter, sondern ich wähle den Notruf. Und der Notruf ist Psalm 50, 15. Ruf mich an in der Not. Dann gehe ich zum Herrn und klage ihm meine Not, was mit mir gerade ist. Und das ist das Wunderbare, was er macht. Wisst ihr, wenn du jetzt Not hast, dann sollst du ins Gebet gehen, das wissen wir doch alle. Jetzt kommt natürlich der Teufel und was sagt er dir? Ja, nützt es was? Kannst du überhaupt jetzt da, so wie du gerade im Herzen fühlst, zum Herrn Jesus gehen? Bringt es überhaupt was? Und wisst ihr, was die Masche des Teufels ist, wo er mich oft fängt? Ich regel es selber. Wisst ihr, es ist so leicht, zum Bruder zu gehen und ihn zu stellen und zu sagen, du, was ist los? Ist ja manchmal richtig. Oder eine böse Mail zurückzuschreiben, die aber böse nicht, aber gepfeffert. Wisst ihr, aber warum gehe ich nicht einfach ins Gebet, so wie der David das macht, und befiehlt es ihm an? Wisst ihr, David, er ist wunderbar. Er sagt in Vers 8, wisst ihr, er geht ins Gebet, er sagt, mein Herz, also Davids Herz, hält dir Gott dein Wort vor. Suche mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Das heißt, der David sagt, Gott, ich komme jetzt zu dir, weil du sagst in deinem Wort, ich soll dich suchen und deswegen komme ich. Wisst ihr, der David stellt sich auf sein Wort. In ihm, in Jesus, ist das Ja und das Amen. Wenn ich eine Verheißung habe in der Schrift, dann nehme ich die Verheißung und gehe damit zu ihm. Ganz praktisch, Psalm 37, 5. Befiehl dem Herrn deine Wege. Und was passiert? Er wird es wohl machen. Ich habe das schon so oft. Ich bin manchmal auch ein Hitzkopf, dann jage ich vor. Meine Frau ist genauso, ich darf das sagen. Das hat sie schon öfters gesagt. Die redet erst und dann denkt sie nach. So bin ich auch. Ich oftmals eine explosive Mischung. Aber wisst ihr, einfach mal die Wege dem Herrn anbefehle und er hat es so gut gemacht schon. Viel besser, als ich es jemals hätte machen können. Das ist meine Erfahrung, die kann ich wirklich vom ganzen Herzen sagen. Aber oft kommt der Teufel und sagt dann, naja, bis das geregelt ist, geh lieber allein vor. Bringt Unfriede. Bringt dir nicht den Friede, bringt der Gemeinde keinen Friede. Das heißt, bitte, das nächste, was er sagt, ist, trachten. Eins erbitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten. Geschwister, nach was soll man trachten? Kolosser 3,1 sagt, trachtet nach dem, was droben ist. Da, wo du dein Bürgertum im Himmel hast. Wisst ihr, wenn ich mich nur mit diesen Dingen hier beschäftige, mit den Entwicklungen dieser Welt, mit den Kämpfen, die ich habe, und mich nur um mich selbst drehe, das ist wie ein Kreisel, ein Kreisverkehr. Du kannst dich immer da rumdrehen, bis irgendwann musst du Blinker setzen. Sonst gibt es Spuren drin, da komme ich nicht mehr raus. Und das ist das, er sagt, trachte nach dem, was droben ist. Geschwister, manchmal müssen wir einfach die Blickrichtung ändern. Wegschaue von der Sünde, wegschaue von den Umständen, hin zu Jesus. Wisst ihr, das heißt mal ganz praktisch, habe ich auch für mich gelernt, ich gucke mir nicht mehr jeden Schrott, manchmal ist es wirklich Schrott, manchmal, ich gucke mir nicht mehr jede Sache an im Fernsehen. Ich muss auch nicht mehr jede Sache im Internet gucken. Ich muss auch nicht mehr jede Entwicklung in der Christenheit verfolgen, weil es bringt mir ein gewisser Unfriede. Ich drehe mich nicht mehr nur um diese Dinge. Sondern jetzt kommt es, wir kommen langsam zum Schluss. Er bittet, er geht zur Wasserquelle, er trachtet nach dem, was droben ist. Das heißt, ich muss den Blick wegwenden von diesen Dingen. Und jetzt ist es wunderschön, er sagt, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn, mein ganzes Leben lang, und die Lieblichkeiten des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Darum geht letztendlich der Kampf bei dir und bei mir. Der Satan hat nur ein Ziel. Er will dich und mich von den Lieblichkeiten des Herrn wegziehen. Und ihr wisst es, wenn ihr Bedrängnis habt, Ärger, Verzagtheit, Streit, dann habt ihr keine richtige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Oftmals nicht. Darum geht der Kampf, auch um die Heilsgewissheit. Er sagt, eins will ich bewahre bei all denen Kämpfe, dass ich im Haus des Herrn bleibe. Deswegen sagt Epheser 6, du musst den Helm des Heils anziehen. Die Heilsgewissheit. Oft sagen die Gläubigen auch, ich habe keine Heilsgewissheit mehr, ich spüre es nicht mehr. Wir spüren es ja nicht. Aber das ist der Kampf um die Heilsgewissheit. Er möchte die Lieblichkeiten des Herrn schauen. Wir müssen anfangen, oder wir müssen, ihr dürft, ich darf es, ihn zu suchen. Bei all diesen Anfechtungen da draußen, darum geht der Kampf. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst noch, als ihr euch bekehrt habt, dieses Brennen im Herz, dieses Geborgensein, dieses, ich würde alles dafür geben. Ich frage mich manchmal, ist das nur in der Bekehrung die Zeit oder ist das eigentlich etwas, was wir immer haben könnten? Ich denke, wir können es immer haben. Epheser 1 sagt, wir sind gesegnet mit allem, wir sind zur Fülle gebracht, es ist alles da. Aber der Satan will es uns rauben durch diese Unfriede. Ich möchte die Lieblichkeit des Herrn suchen und ich denke, das ist hoffentlich auch dein Ziel. Er sagt dann in Vers 5, wisst ihr, wenn wir jetzt das machen, wir beten, wir gehen zu ihm, wir schauen nach dem, was droben ist, wir suchen ihn, dann sagt er in Vers 5, denn er, nicht ich selbst, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Ich denke, ich was Gewaltiges. Ich habe immer gedacht, ich muss kämpfen und stark sein. Aber die Bibel sagt, wenn du deine Stellung einnimmst vor ihm, dann wird er für dich kämpfen. Er deckt mich zu. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes. Habt ihr schon mal gesehen, was ein Löwebaby macht, wenn es angegriffen wird oder wenn Gefahr im Verzug ist? Das fängt nicht an, selbst zu kämpfen. Das geht zu Mama oder Papa Löwe und geht dann unten drunter. Das wäre ja Unsinn, wenn der anfängt zu kämpfen gegen so einen Büffel oder was er da hat. Aber gegen Löwe, da geht keiner so schnell dran. Und gegen den Löwe von Juda gleich zweimal nicht. Er bedeckt uns. Ist gewaltig. Wie jetzt fühlst du es nicht, aber es ist eine Tatsache. Das ist wunderbar. Er deckt mich zu und er verbirgt mich in seinem Schutz. Entschuldigung, muss ich jetzt noch kämpfen? Mit der Welt, mit den Gläubigen, mit mir selbst? Nee. Ich gebe alles ihm. Und dann heißt es in Vers 5 Ende, und er erhöht mich auf einen Felsen. Wer ist der Fels im Neuen Testament? Ist der Herr Jesus Christus. Wisst ihr, trotz aller Anfechtungen, die David hat, er geht nur zu ihm, er sucht Schutz in seinem Gewicht. Was macht der Herr Jesus? Er hebt uns hoch. Er hebt unser Haupt. Weißt du, manchmal kann es sein, dass wir vor dem Menschen augenscheinlich wie Häufle Elend sind. Dass sie denken auch immer, das ist ja ein toller Gott, den ihr habt, euch geht es ja auch nicht viel besser. Aber in Christus innerlich bist du hoch erhobenen Hauptes. Das ist überhaupt kein Grund zum Hochmut den anderen gegenüber. Wenn ich meinen kleinen Sohn hochnehme über mein Haupt, dann ist es meine Kraft, nicht seine. Und so ist es beim Herrn Jesus. Er hebt uns hoch über die Feinde. Er hebt uns hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und dann kommt letztendlich das Resultat davon. Nun will ich Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Trotz aller Umstände in dieser Welt, wir haben es gesehen, Katastrophe in der Welt, in ihm kann ich jubeln und hoffen, denn er deckt mich zu. Und das ist etwas, Geschwister, das ist wunderbar. Du und ich können trotz der Umstände Lob preisen. Singe und jubeln. Das, was man uns hofft als Lobpreis heute verkauft, das ist mir zu billig. Ja? Sondern Epheser 5,19 sagt, selbst wenn es dir äußerlich, wenn du kaputt bist, vom Herzen kannst du ihn innerlich preisen, denn er deckt mich zu und er erhebt mich hoch. Trotz Kämpfe in dieser Welt ist es möglich, Friede zu finden? Absolut in Jesus Christus. Denn er ist das Licht, er ist das Heil und er ist meine Lebenskraft. Und ich wünsche mir so, dass das für uns nicht nur eine Theorie ist, sondern eine Praxis. Ich weiß, wir fühlen es nicht, aber wer sich von euch schon mal darauf verlassen hat, der weiß, es funktioniert. Der herrscht wunderbar. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass der Herr auch diese Konferenz noch uns weiter auferbaut, dass man selbst in dieser Zeit, die immer mehr gottloser wird, innere Friede finde. In ihm ist es absolut möglich. Ich möchte noch zum Schluss mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du durch dein kostbares Blut einen Freiraum geschaffen hast, Herr, eine Burg, eine Festung, zu der wir fliehen können, auch in dieser Zeit, Herr. Du selbst bist in die Finsternis gekommen und sie hat dich nicht aufgenommen, Herr. Oft geht es uns auch so als Nachfolger, dass die Finsternis gegen uns ist, Herr, dass sie uns ja, verschmähe, hasse, dass wir keinen Frieden haben, Herr. Schenk doch, dass wir das immer mehr vor Augen haben, dass du es bist, Herr, der für uns kämpft, dass wir einfach nur zu dir kommen müssen, Herr, im Gebet, dass nach Trachten, nach dem, was droben ist, dass wir als Himmelsbürger uns nicht mehr von der Welt prägen lassen, Herr. Paulus sagt, die Welt ist mir gekreuzigt. Ich danke dir, Herr, dass wir in dir einen objektiven Schutz haben, auch wenn wir es manchmal nicht fühlen. Geh du mit jedem Einzelnen, Herr, dass du uns das groß machst, dass wir immer mehr darauf vertrauen, dass du die Burg bist und das Licht, das uns leuchtet. Hab Dank dafür. Amen.